in unserer Apostelgeschichte. Wir kommen jetzt langsam an eine zentrale Stelle. Kapitel 2, 38. Ich lese nochmals Vers 37, um des Zusammenhangs willen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also hier kommt jetzt das erste Mal nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, eine Predigt, und zwar hier eine Predigt an das auserwählte Volk in Israel. Ist immer auch wichtig zu beachten in der Bibel, wer angeredet ist. Wir sehen das nachher, wenn es um, oder später, wenn es um hier bestimmte Formulierungen geht. Hier ist jetzt ein Begriff, den ich auch unter keinen Umständen übergehen möchte, das ist der Begriff der Buße. Wir sind ja kein christliches Volk im Sinne von der Sache, dass Deutschland jemals eine, sagen wir mal, grundlegende und durchgreifende Erweckung erlebt hätte, wie zum Beispiel in England der Landstrich Wales. Das gab es ja bei uns hier in Deutschland eigentlich nie. Es gab immer örtlich begrenzte Erweckungen, aber Deutschland selber ist ja kein Land, das einmal eine richtige Erweckung erlebt hat, wo das ganze Volk ergriffen wurde, sondern wir sind ein christianisiertes Volk von Anfang an. Schon Karl der Große hat die Sachsen samt ihrem okkulten Hintergrund mit Waffengewalt gezwungen, zum Christentum überzutreten. Und alle diese Dinge, die stecken irgendwo noch drinnen in den Köpfen auch der Leute, und zwar aus dem Grund, weil hier eine gewisse Tradition geschaffen wird, auch von der Formulierung her. Es ist ein Drama, dass es dem Teufel doch gelungen ist, auch in diesem Volk der Reformation biblische Begriffe einfach mit anderen, ja, Inhalten zu füllen. Und ich denke, es ist wichtig beim Bibelstudium, dass man wirklich weiß, was man liest. Man kann einfach drüber lesen und sagt, tu Buße, und dann hat jeder Vorstellung, was Buße bedeutet. Wenn man zum Beispiel in den katholischen Raum hineingeht, dann ist Buße was völlig anderes wie zum Beispiel im evangelischen Raum. Aber ihr möchtet weder die eine noch die andere Seite, sondern einfach die biblische Seite betrachten. Was meint die Bibel mit Buße? Das ist interessant. Buße ist ein Begriff, den man heute nicht mehr sehr gerne hört. Es ist aber ein Begriff, der von letzter Bedeutung ist. Ich war selber wieder erstaunt, wenn man das nachvollzieht, was die Bibel für einen Akzent auf Buße legt. Wir haben ja das Herz schon betrachtet, diese ganzen Dinge. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Buße. Wir wissen, dass der Mensch erlöst ist durch dieses große, vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, dass der Mensch in der Regel nichts dazu tun konnte. Das heißt, dass Gott agiert hat von der Ewigkeit her. Aber jetzt, weil Gott keine Marionetten will, hat er den Menschen die Entscheidung mit hineingenommen. Und das Einzige, was der Mensch jetzt tun muss, ist, dass er reagiert, wenn Gott ihn anspricht praktisch. Und das entscheidende Reagieren auf die Anrede Gottes, das sieht man hier in unserem Text, die Männer sind hier plötzlich ergriffen vom Wort Gottes. Es geht durch ihr Herz. Das heißt, er wird mit Vollmacht gepredigt und es sind bereitete Herzen. Und dann kommt die Frage, was sollen wir tun? Und jetzt kommt die göttliche Antwort, was der Mensch tun soll. Was ist die göttliche Reaktion, die Gott erwartet? Gott erwartet auf seine Anrede etwas, das er selber auslöst. Aber der Mensch muss mitgehen und das ist Buße. Und Buße heißt nicht büßen. Das heißt, wenn man sich hier, so wie es teilweise bei den Mystikern geschah, wenn man sich dann stachelige Gürtel umgelegt hat, sich selber gepeitscht hat, ist eine absolute Verirrung. So ein Buße meint etwas völlig anderes. Das Wort, das hat so zwei Wortwurzeln. Der eine Wortteil kommt von mit her, das heißt, dass man mitgeht, also da ist das Wort mit dabei. Und der zweite Teil, das ist das Wort, das in der deutschen Bibel sehr oft mit Gesinnung, aber auch mit Gemüt oder mit Sinn wiedergegeben wird. Es gibt eine Bibelübersetzung, die übersetzt meines Wissens mit Mitdenken, also mitgehen, dass man plötzlich die Gedanken Gottes denkt, alles so sieht, wie Gott sieht, hier mitgeht. Das ist der tiefere Sinn von diesem Wort eigentlich, auch wenn man es geistlich überträgt auf die Situation. Also man könnte sagen, Umdenken, Einstellungsänderung, Mitdenken, das heißt, man geht mit, man ändert plötzlich seine Gesinnung und das Fremdwort ist eben Buße. Oder das Fremdwort ist ein eingedeutschtes Wort. Aber um zu sehen, was die Bibel wirklich meint mit diesem Begriff, da müssen wir hinein in die Heilige Schrift, nämlich die Bibel ist immer noch der beste Erklärer dieser Dinge. Sie erklärt sich immer am besten selber, weil Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Und das sehen wir im Hiob. Hiob 42, hier ist ein Mann, der Buße tun musste. Ist übrigens hochinteressant, Hiob zu studieren, durch diese 42 Kapitel. Dort sieht man, wie das Herz des Menschen ist. Und am Schluss, nach allen diesen Kämpfen, hat Gott plötzlich Hiob so weit, dass das Wort Gottes durch das Herz geht. Und jetzt kommt Buße. Und hier sieht man sofort praktisch musterhaft, beispielhaft, was Buße bedeutet. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles kannst und kein Plan dir unausführbar ist. Wer ist, der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit seinem Unverstand? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, was mir zu wunderbar ist, das ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen, lehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun sehe ich dich mit meinen Augen. Darum widerrufe ich und will im Staub und in der Asche Buße tun. Und das ist ein Musterbeispiel für Buße. Wenn wirklich ein Herz bußfertig ist, dann passiert etwas. Und ich möchte einfach sagen, es ist mit die größte Verführung, die es gibt, dass man heute evangelisiert, zu den Menschen sagt, komm zu Jesus, heb die Hand, dass man hier sogenannte Massenbekehrungen herbeiführt. Das ist ein großes Elend, weil die Bibel ganz nüchtern lehrt, wir sehen das nachher auch, dass eine Grundbedingung, dass ein Mensch überhaupt zum Glauben kommen kann, Buße ist. Und was Buße bedeutet, sieht man hier ganz klar. Hier dieser Hiob, der so selbstgerecht war, der sagte, ich werde Gott vorhalten, warum ich so einen schweren Weg habe. Dieser Hiob, der kennt plötzlich etwas. Er sagt in Vers 2, ich erkenne, dass du alles kannst. Plötzlich erkennt er Gott in seiner ganzen Allmacht und merkt bloß, dass er ein Stäublein ist gegen diesen lebendigen Gott. Das heißt, das ist ein Stück von Buße grundsätzlich, ein Erschrecker, ein Erkenner des allmächtigen Gottes. Und dann redet er plötzlich von Unverstand, nämlich von seinem eigenen. Plötzlich erkennt er, wie er verblendet war, dass er es gewagt hat, sich gegen Gott zu erheben, aufzubegehren. Das ist die tiefste Wurzel von Buße. Man erschrickt selber, wenn man Gott erkennt, in seiner Heiligkeit, in seiner Allmacht, wenn man plötzlich erkennt, wer man selber ist, nämlich ein gar nichts. Jetzt geht er so weit, dass er sagt, nur vom Hörensagen hatte ich von dir. Es wird plötzlich bewusst, dass das hier so viel Fades und Dünkelhaftes, dass hier scheinbar und keine Wirklichkeit. Jetzt sagt er so, und jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt ging das Wort Gottes plötzlich durchs Herz. Und jetzt sagt er, jetzt widerrufe ich. Das heißt, er ändert seinen Weg. Sagt, ich will in Staub und in der Asche Buße tun. Hier ist der Gedanke drin, der Änderung seiner Situation und der Demütigung. Also Buße so alttestamentlich, so in diesem Musterbeispiel, bedeutet, man erkennt plötzlich den Unterschied zwischen dem Menschen und Gott. Man erkennt plötzlich, dass man nichts ist vor Gott. Mit einem Schlag erkennt man seinen eigenen Unverstand, seine eigene Begrenztheit, seine eigene Verlorenheit. Dass man im Vergleich zu Gott absolut Verlierer ist. Und dann mit einem Schlag ist man bereit anzuerkennen, dass man auch Gott davongelaufen ist. Dass es nur Hörensagen war unter Umständen. Und dann kommt eben das Entscheidende, man widerruft unter Umständen seinen eigenen Weg. Das heißt, man ändert sein Leben und gleichzeitig ist man bereit, sich zu demütigen, notfalls vor Gott und Menschen. Das ist Buße. Was interessant ist, solch eine Umwandlung des Herzens, so in sich schlagen, das geschieht in der Regel, so wie die Bibel es uns beschreibt, vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Wenn man mit dem Wort Gottes in Berührung kommt, wenn Gott einen anredet, dann erschrickt der Mensch und dann geht dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes, durch das Herz und dann wird solche Gesinnung ausgelöst. Ich möchte nochmals betonen, es ist sinnlos, mit jemand über Bekehrung zu reden. Es ist sinnlos, mit jemand über Errettung zu reden, wenn diese Buße nicht geschieht, wenn ihrem Herzen nichts vor Gott her geschehen ist. Das sind falsche Bekehrungen. Ich habe Kolleginnen auf der Bank. Das sind teilweise nette Leute. Und ich hätte schon manche zumindest, sagen wir mal, ohne zu überlegen, zwei Bekehrungen herbeiführen können. Es sind bürgerliche, nette Leute, die im Evangelium nicht feindlich gegenüberstehen. Sie waren in Not. Wenn ich zu diesen Frauen gesagt hätte, ich bete für sie, habe ich ihnen angeboten, waren sie dankbar. Wenn ich dann noch gesagt hätte, wollen sie nicht ihr Leben am Herr Jesus ausliefern, sie hätten es getan. Aber es wäre nicht echt gewesen. Weil der entscheidende Punkt ist, man kann das nur tun, dass man zum Herrn Jesus kommt, wenn man Buße getan hat. Und interessant ist, auch wir Gläubige müssen von Zeit zu Zeit Buße tun. Das werden wir nachher sehen. Aber schon mal ganz wichtig, niemand kann zu Gott kommen, wenn er nicht Buße tut. Und dass überhaupt jemand Buße tun kann, da gibt es eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte heißt, dass bereits der lebendige Gott am Herzen des Menschen gewirkt hat. Die Bibel sagt es ganz einfach, der Vater zieht zum Sohne. Hier ist schon was passiert im Herzen. Wie das aussieht, das möchte ich nochmal betrachten. Ich möchte nochmal etwas betonen, wenn es um Gefühle geht, dass dieser Zustand oder dieser Herzenszustand mit Gefühlen etwas zu tun haben kann, er kann aber auch nichts mit Gefühlen zu tun haben. Das ist ganz wichtig, damit man hier nicht auf eine falsche Fährte kommt. In Jeremia 31, Vers 19 zeigt die Bibel was ganz Einfaches. Hier redet jemand, der Buße getan hat. Er sagt, denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich, ich bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Es ist also absolut möglich, dass ein Mensch erst nachdem er Buße getan hat, nachdem er diese Herzensumwandlung erlebt, die dann im Glauben endet, in der Errettung, dass dann erst die Gefühle kommen. Dann erst letztendlich auch der ganze Durchbruch der Erkenntnis, dass man dann plötzlich sieht, was man mit seinem Leben getan hat. Bei uns hat sich ein Bruder bekehrt. Der Mann war 92 Jahre alt. Er hat 87 Jahre den Herrn gesucht in den christlichen Kreisen, hat ihn nicht gefunden. Ich habe sowas Erschütterndes noch nie gehört. Und als der Mann dann zum Glauben kam, der kam dann wirklich zur Wiedergeburt, zum Durchbruch, dann war es ihm eine Not, was vergangen war. Nicht so sehr, dass er an den Sünden gehangen hätte, er war immer ein frommer Mann, nur nicht bekehrt. Sondern hier war was ganz anderes. Hier war letztendlich eine Trauer drüber, über die Zeit, die er versäumt hat. Hier war Reue über die verlorenen Jahre. Hier ist ganz wichtig. In der Regel nachher echte Buße, wenn man wirklich zum Glauben kommt, kommt natürlich die Freude des Heils, die Freude der Errettung, die Freude der Gewissheit, der Vergebung der Sünden. Aber gleichzeitig kann es auch passieren, dass dann erst das Gefühl kommt, das Gefühl der Reue. Also ich möchte betonen, manche warten immer, bis Gefühle kommen. Es kann einmal zu spät sein, vor lauter Warten. Sondern entscheidend ist, dass diese biblische Buße in meinem Herzen geschieht. Wenn das in meinem Herzen nie geschah, dann bin ich nie zum Glauben gekommen. Die Bibel sagt ganz klar, ohne Buße kann man gar nicht zum Glauben kommen. In Markus 1, Vers 15, das ist die erste Botschaft, die der Herr Jesus hier praktisch in der Befehlsform an die Menschen richtet. Dort heißt es in Vers 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist wirkliche Evangelisation. Nicht immer zu sagen, komm zu Jesus, das ist nicht richtig. Sondern ein Mensch kann gar nicht zum Herr Jesus kommen, wenn er nicht Buße getan hat. Wenn in diesem Herzen nicht etwas passiert ist. Sondern muss zuerst etwas passieren in diesem Herzen, dass überhaupt das Herz durchbohrt wird vom Wort Gottes. Dass man in sich geht, dass man erschrickt vor dem lebendigen Gott. Dass man plötzlich sieht, wer man selber ist. Dass man bereit ist, jeden Weg zu gehen, sich zu demütigen, sich zerbrechen zu lassen. Und dann kann man zum Glauben kommen, vorher eben nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch die gesamte Evangelisationspraxis auf den Kopf stellt. Wisst ihr, wenn ihr das heute seht, jetzt kommt der Mensch nicht zum Glauben, wenn ich mich mit weißer Farbe beschmiere und auf dem Marktplatz herumhüpfe, sondern das ist Gotteslästerung. Sondern Mensch kommt zum Glauben, wenn das Wort Gottes in Vollmacht gepredigt wird und es geht durch das Herz wie ein zweischneidiges Schwert. Und plötzlich kommt dieser Zerbruch, dieser Innere, dass ein Mensch erkennt, ich stehe vor dem lebendigen Gott, vor diesem heiligen Gott, und der bricht zusammen. Dann kommt der Mensch zum Glauben. Er kommt auch nicht zum Glauben, wenn wir nach der Evangelisation Tee ausschenken oder Gebäck, das mag ja so ein Hilfsmittel sein, aber es ist alles eine völlig falsche und verkehrte Sicht. Wenn jemand Buße tun will, dann ist ihm relativ egal, was geht. Der hat dann nur noch ein Heilsverlangen, er möchte gerettet werden. Und dort sind die echte Bekehrung. Ist keine Frage. In Matthäus 3, Vers 2, wenn wir es ein bisschen von der Schrift her mal so nachvollziehen, ich möchte nur einzelne Stellen symptomatisch herausgreifen. Dort kommt wieder sofort als der Johannes der Täufer, er ist ja praktisch, man könnte sagen, der Herold des Messias, der große Bote, der ihn angekündigt hat. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus auftritt, predigt er selber, das ist seine erste Botschaft, Buße, und sein Herold predigt dasselbe, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es geht um den Himmel, es geht um die Ewigkeit. Das ist der entscheidende Punkt bei der Buße. Gott fordert uns auf, Buße zu tun, weil er will, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Man kommt nicht in den Himmel automatisch. Was muss ich tun, um verloren zu gehen? Gar nichts. Wir sind verloren, von Natur. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Tu Buße und glaub an den Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Kurzfassung. So einfach, weil er alles getan hat. Darum kann ich durch Glauben gerettet werden. Natürlich hat diese einfache Botschaft einen tiefen Hintergrund, dass der Sohn Gottes die Himmel verlässt, einen Körper anzieht wie wir, Blut vergießt, stellvertretend bezahlt, das Leben, das zerstört wurde durch Adam, wiederbringt, sein Blut vergießt, aufersteht von den Toten, der Teufel entmachtet, im Himmel als hoher Priester dieses Blut niederlegt. Das ist alles die entscheidende Vorgeschichte. Und jetzt macht es Gott dem Menschen einfach, indem er sagt, es ist alles vollbracht. Jetzt nimm es an. Und wie nimmt man es an? Durch Buße und Glaube. Das ist alles, was wir zu tun haben. Ich denke, es ist wichtig, dass man das sich vergegenwärtigt. In der Apostelgeschichte, in 13, Vers 24 heißt es, nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Das ganze Kommen Jesu war bereitet vom Johannes dem Täufer und er hatte eine Botschaft, tut Buße. Das heißt, bereitet eure Herzen vor, dem Heiland zu begegnen. Wisst ihr, und es hat heute so viel falsches Evangelium, so viel, ich sage mal, Scheinchristenheit, so viel Bluff, so viel Stroh, Holz und Heu, sagt der Korintherbrief, Unechtes. Und ich denke, es gibt nur einen Punkt, ich habe heute über mich selber nachgedacht. Ich war in letzter Zeit ziemlich unter Druck, zeitlich, auch stressmäßig. Und mir ist es so klar, wenn man mitgerissen wird, wenn man irgendwo unter die Räder kommt, es gibt nur ein Mittel von Gott her, hier wieder zu seinem Stand zu kommen, der vor Gott in Ordnung ist, Buße. Es gibt auch Leute, die regeln das auf andere Art. Sie beginnen dann um sich zu schlagen. Das ist eine typische Art von Aggressivität. Aber der wahre Gläubige, wenn er merkt, dass er auf falscher Ebene ist, dann fängt er nicht um, sondern in sich zu schlagen. Das ist Buße. In Markus 6, Vers 12, ich greife nur ein paar Stellen aus der Bibel heraus, um zu zeigen, was das für ein zentraler Begriff war, bereits des alten Bundes und ein zentraler Begriff der Evangelien. Dort heißt es, sie gingen und predigten, man solle Buße tun. Das war die Botschaft. Die Botschaft war, tut Buße. Das heißt, bereitet euer Herz. Das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, wir sind die Christenheit ist zu einer Werbeorganisation umfunktioniert worden. Wir müssen wieder so weit kommen, dass wir nur ein Ziel haben, dass die Menschen Buße tun und zum Glauben kommen. Und mir ist es lieber, wenn in einem ganzen Jahr der Gemeinde einer wirklich Buße tut und der kommt zum Glauben, als dass 50 die Hand heben bei der Evangelisation. Ich habe dann 50 Fälle, wo man nicht weiß, sind sie Fisch oder Fleisch. Sind sie jetzt bekehrt oder sind sie nicht bekehrt? Lieber einer, der Buße tut und wirklich zum Glauben kommt. Matthäus 4, Vers 17, der Herr Jesus selber, er, der die Herzen der Menschen kannte wie niemand anders, weil er nämlich der Schöpfer selber ist, Er sagt es immer wieder, Markus hier, tut Buße. Das war seine Botschaft. Er kannte die Herzen der Menschen. Der wusste, dem Mensch kann nur etwas helfen, wenn er Buße tut und dann zum Glauben kommt. Und wenn man weitergeht, vor allem im Matthäus-Evangelium, wo die Grundsätze auch geschrieben sind, in Matthäus 11, Vers 20, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren. Das heißt, es wird immer wieder in unserer Mitte Leute geben, die werden mitlaufen in der Gemeinde, die werden sich freuen an den Frommen, die werden sich freuen unter Umständen an der Verkündigung. Aber hier sagt der Herr Jesus, er war in diesen Städten, er hat in diesen Städten gepredigt, die Leute haben ihn gehört. Das sagt ihnen was ganz Einfaches. Es kam ihm nicht darauf an, dass hier der Jubel war, wie zum Beispiel am Palmsonntag. Es kam ihm nicht darauf an, dass die Menschen nur hörten. Sonst kam ihm auf etwas völlig anderes an. Und zwar, er sagt, er fing an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Und dann sagt er, selbst Tyrus und Sidon, diese andere schlimme Städte, hätten in Sack und Asche Buße getan, wenn er dort gewesen wäre. Und man sieht hier was ganz Einfaches. Gott, was will er von uns? Buße! Ich möchte nicht polemisieren, aber was uns heute fehlt, sind Bußprediger. Wir haben heute hervorragende Unterhalter. Das ist aber nicht das Problem, sondern wir brauchen Bußprediger. Die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus wurde verworfen, weil er der Welt bezeugte, dass ihre Werke böse sind. Wir müssen dieser Welt sagen, ihr fahrt so, wie ihr seid, in die Hölle, wenn ihr nicht Buße tut. Ihr begeht die vier Sünden aus Offenbarung 9, Vers 21, eingebettet in die fünfte Sünde, in den Götzendienst. Und Gott wird sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, das Gericht Gottes steht vor der Tür, drum tut Buße. Das ist die Botschaft. Das ist bei mir interessant, bei mir auf der Bank, da kann es mal passieren, dass 10 Jahre gar nichts geht. Aber es kommen doch von Zeit zu Zeit Menschen zum Glauben, nicht wegen mir. Die sehen von mir genügend Hektik und Dinge, wo es mir lieber wäre, sie würden es nicht sehen im Alltag. Aber irgendwo kommen die Leute doch in Berührung mit dem Evangelium. Und es war für mich interessant. Ich habe einen Azubi und der ist jetzt ausgelernt und ich halte mich wirklich auch von der Obrigkeit an die Regel. Ich rede kein Azubi wegen Glaube an. Ist verboten, dann mache ich es nicht. Kein Gläubiger hat korrekt zu sein am Arbeitgeber gegenüber. Aber dann eines Tages plötzlich kommt der junge Mann, jetzt ist er kein Azubi mehr. Jetzt ist er angestellt und dann fragt er plötzlich. Dann hat er gefragt, er hat etwas gemerkt, so im Gespräch, er hat etwas gemerkt von Endzeit, das gefährlicher wird. Und dann kam er zur Diskussion und plötzlich sagt er, ja, zu Deutsch, Bekehrung. Er hat plötzlich gemerkt, da gilt es, entweder oder. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Die Menschen müssen merken, es gilt. Sie müssen merken, wir müssen Buße tun. Sie müssen merken, hier ist ein heiliger, lebendiger, zorniger Gott, der unter Umständen seine Zorngerichte über diese Erde ausgießt. Ich muss Buße tun, um gerettet zu werden. Man sagt immer, man soll die Menschen nicht mit dem Höllenhund in den Himmel hetzen. Aber ich finde es gerade umgekehrt in der Bibel. Der Herr Jesus hat genau das getan. Er hat gesagt, wenn dich dein linkes Auge ärgert, dann reiß es aus. Es ist besser, du hast kein Auge und du kommst in den Himmel als in die Hölle. Das ist der große Unterschied. Wir sind Humanisten. Und hier war der Sohn des lebendigen Gottes. In der Bibel, hier sind die Apostel. Wir sind die wirklichen Werkzeuge Gottes und die haben nur eines getan. Sie haben gepredigt, Buße. Wir sehen jetzt nachher. Das ist hochinteressant. Wer, wann, was, wo predigt? Und hier ist eine ganz klare Forderung Gottes. Er sagt hier, tut Buße und schilt diese Städte. In Matthäus 12, Vers 41. Leute von Ninive werden auftreten im Gericht wider dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Lest das Buch Jona. Es hat nur ein Thema außer dem verstockten Propheten oder dem verschrobenen Propheten Jona, den Gott wirklich zurechtbringen musste, gibt es nur ein Thema in dem Buch, und das heißt Buße. Und hier musste nicht nur Ninive Buße tun, sondern Jona musste Buße tun. Das ist das große Buch auch der Buße. Und hier führt der Herr Jesus an und sagt, die Leute von Ninive werden besser dastehen im Gericht, weil sie Buße getan haben. Und sie werden Zeuge sein gegen das Geschlecht zu seiner Zeit, die nicht bereit waren, Buße zu tun. Das ist unsere Frage. Wenn unsere Verkündigung nicht Buße bewirkt bei Ungläubigen und bei Gläubigen, dann können wir aufhören. Das ist Ziel Gottes, dass Buße getan wird, nicht dass unterhalten wird. In Apostelgeschichte 5, Vers 31, das sieht man nochmal ganz klar, als hier es ums auserwählte Volk um Israel geht. Sagt Bibel, diesen hat Gott zum Anführer und Retter zu seiner Rechten erhört, um, was will Gott Israel geben? Buße und Vergebung der Sünden. Das ist der entscheidende Punkt. Gott hat immer ein Ziel, Buße und als Folge davon ein biblischer Glaube. Und dieser Glaube hat immer ein Produkt, das ist Vergebung der Sünden. Man kann das gar nicht trennen, es geht ineinander. Und man sieht erst, wenn man diese Dinge betrachtet von der Bibel, wie weit wir und auch die Christenheit abgedriftet sind von diesen Dingen. Es geht darum, dass die Leute Buße tun. Heute werden sie unterhalten, heute gibt es Sensation, heute gibt es alles, Humanismus, heute gibt es Angleichungen in diese Welt. Plötzlich sind alle fromm. Wenn man heute sieht, was hier alles verkauft wird als fromm, das gibt es gar nicht. Aber Gott will keine Frömmigkeit. Wenn ihr mal sehen wollt, was Gott von Frömmigkeit hält, dann lest in einer ruhigen Stunde Jesaja 1. Da sagt Gott sogar, steht nicht auf dem Zettel, da sagt Gott sogar, wer hat euch zu Deutsch praktisch hier gerufen, solche Dinge zu tun? Die Bibel redet im Zusammenhang mit falschem Gottesdienst, sie redet davon, einmal sagt Gott, das Geblärre eurer Lieder ist mir zuwider. Stellt euch das vor, was Gott sagt. Einmal sagt er, wer hat euch geheißen, meine Vorhöfe zu zertreten? Das heißt, Gott hat kein Interesse, dass Frömmigkeit geschieht, wenn ich vorher Buße geschah. Das ist der große Unterschied. Die Menschen haben immer Interesse. Masse, volles Haus, dass Action ist, dass hier ein gewisses Niveau der Anerkennung vorliegt. Bei Gott ist es genau umgedreht. Gott geht es darum, dass jemand im Herzen Buße tut. Wenn auf die ganze Verkündigung der Christenheit in den ganzen Jahrtausenden nur einer Buße getan hätte, hätte sich's rentiert. Aber es geht nur darum, dass jemand Buße tut. Nicht darum, dass man hier irgendwo einen frommen Betrieb aufrechterhält. Jetzt kommt eine ungeheure Begebenheit, die hat mich immer fasziniert. Paulus, er war ein ausgebildeter Theologe, ein hochintelligenter Mann, der die ganze, ich sage mal, geistliche Welt seiner damaligen Zeitgenossen kannte. Er hat hier zum Beispiel in diesem Kapitel Apostelgeschichte 17, greift er auf ein Zitat des griechischen Dichters Aratus zurück, wo er einfach hingeht und, wie soll ich sagen, sie mit ihrer eigenen Waffe schlägt. Aratus war im 8. Jahrhundert vor Christus. Solche Dinge. Und hier sieht man etwas. Der Paulus, der macht es ihnen leicht. Er sagt, hier steht dem unbekannte Gott und sagt, ich predige diesen Gott. Was ist interessant, was er predigt. Er predigt nicht, komm zu diesem Gott, es geht dir gut. Er predigt nicht, komm zu diesem Gott und es wird dir geholfen. Er predigt nicht, komm zu diesem Gott und du bekommst den Sinn des Lebens. Das sind so die Hauptbotschaften. So, er predigt was ganz anderes. Nachdem er sie langsam angeht und vorsichtig vorbereitet auf seine Hauptbotschaft, kommt dann die Botschaft. Nun hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Jetzt aber, Paulus sagt praktisch, jetzt gilt es, gebietet er. Erinnert euch Hiob, die Heiligkeit und Majestät Gottes und der kleine Mensch. Gott gebietet, was gebietet er? Allen Menschen, allen, Buße zu tun. Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchem er den ganzen Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird. Wisst ihr, wo er das bringt? In der Hochburg der Intelligenz. Es gibt das Sprichwort, das hieße, Eulen nach Athen zu tragen. Hier war die Hochintelligenz. Er hat ihnen hier keine wissenschaftliche Predigt gehalten. Er hat ihnen gezeigt, dass er in der Philosophie der damaligen Zeit, dass er das alles kannte. Aber in dem Moment, wenn es gilt, hat er nur eine Botschaft. Und die war, tut Buße. Die Reaktion war entsprechend. Was interessant ist, ein Teil kam zum Glauben. Und es ist immer das Ziel Gottes. Wenn Buße gepredigt wird, wird ein Teil sich dagegen stellen, das ist völlig normal, und ein Teil, dem wird das Wort durch das Herz gehen und sie werden zum Glauben kommen. Wesley fragte seine Prediger, die er probeweise aussandte, nach zwei Reaktionen. Er fragte: A, haben sich Menschen bekehrt oder haben sie mit Steinen geworfen? Wenn die Predigtzöglinge beides verneint haben, hat sich niemand bekehrt, sie haben auch nicht mit Steinen geworfen, sagt er ihnen, seid ihr nicht tauglich zum Predigtdienst. Das heißt, wo Buße gepredigt wird, kommt Reaktion, entweder oder, da bleibt es nicht kalt. Lukas 11, Vers 32. Und das ist auch klar, bei der Buße geht es nicht um die Religionsgemeinschaft, da geht es nicht um die Gemeinde, da geht es um Gott. Und hier sagt der Herr Jesus etwas, und das ist ungeheuer. Ich bringe nochmals die Stelle, die Männer von Ninive werden im Gericht wieder dieses Geschlecht auftreten, werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf Jonas Predigt hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Er zeigt hier, dass das Evangelium noch viel, viel heiliger ist als damals der Bußruf Gottes. Und wenn es jemals einen Grund gab, Buße zu tun, dann in dem Moment, wenn man mal Jesus begegnet. Und wie begegne ich mal Jesus heute? Durch die Verkündigung des Wortes. Als einem der Hauptmittel, wenn der Herr verkündigt wird. Dann klopft er an die Herzen an. Natürlich klopft er auch an in der Stille. Aber hier ein entscheidender Punkt. So wie es in unserem Text ist, Apostelgeschichte 2, 37, 38. Es geht durchs Herz, sie fragt, was sollen wir tun? Und dann kommt die Botschaft, Buße. Das ist ein entscheidender Punkt, tu Buße. Wenn uns jemand fragt, was soll ich tun? Gib nur eure Antwort, Buße. Was heißt Buße? Das möchte man jetzt erklären. Dass man versteht, was wir selber zu unserer Grundeinstellung machen müssen und was wir den Menschen sagen müssen. Apostelgeschichte 20, Vers 21. Wie ich nichts von dem, was nützlich ist, verschwiegen habe, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen, das heißt Juden und Heiden, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Was ist das Wesentliche hier, der Apostel predigt? Buße zu Gott, das heißt die Kapitulation vom lebendigen Gott, diese Umwandlung des Herzens und dann der lebendige Glaube, der nur gewirkt werden kann, immer zerbrochene Herzen. Das war die Hauptbotschaft. Ich möchte ganz klar sagen, wenn niemand mehr zuhört, wir haben keine andere Botschaft als Gläubige, als tut Buße. Wenn es niemand mehr hören will, spielt auch keine Rolle. Gott ist der, der das Thema bestimmt. Und Gott sagt, predigt Buße. Und Gott sagt nicht, wir sollen unterhalten. Und er sagt, predigt, dass Buße getan werden soll. Und dann der Glaube. Und wie das aussieht, das sieht man in Römer 3, Vers 9. Wenn der Mensch wirklich beginnt, Buße zu tun, dann erkennt er plötzlich, was hier die Bibel sagt. Ich habe mir die Worte extra angestrichen. Wo er sagt, dass alle beschuldigt sind, Jude und Grieche, alle, dass sie alle unter der Sünde sind. Es ist keiner gerecht, Regel ohne Ausnahme, nicht einer. Es ist keiner verständig, gar keiner. Es gibt keinen guten Mensch, sind alle verdorbt. Keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Wie die Bibel einfach zeigt, der Mensch ist durch und durch so verdorbt, dass er vor Gott keine Chance hat. Und wenn der Mensch das erkennt, wenn er ob der Heiligkeit Gottes zusammenbricht, dann kommt der zweite Teil des Evangeliums, diese Herrlichkeit, wo dann Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes diese große Wahrheit weitergibt, dass der Herr Jesus sein Blut vergossen hat, dass er das Sühnopfer gebracht hat und dass wir jetzt durch Buße und Glaube hier gerettet werden können. Und sobald der Mensch diese zwei Tatsachen akzeptiert, für sich persönlich und dann im Glaube annimmt und der gleichzeitige Übergabe seines Lebens, das ist alles ist Buße, dann kommt er zur Errettung. Dann gibt ihm Gott als Gnadegeschenk, freiwillig, ohne dass er Werke tut, das ewige Leben. Und das geht es im tiefsten Grunde bei Buße. Und wenn man jetzt die ganze Bibel durchforscht, vor allem auch Apostelgeschichte, wo ja die Musterbeispiele der Verkündigung sind, oder die Evangelien, dann sehen wir immer das Gleiche. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Man kann sich gar nicht bekehren, wenn man nicht Buße tut. Dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Aber nochmal, ich möchte betonen, es gibt keine Schablone. Wie jeder Buße tut, ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Da gibt es keine Schablone. Es gibt auch keine Schablone für Bekehrung. Wenn man alle, die wirklich bekehrt sind, fragen würde, wie hast du dich bekehrt? Das sieht man, wir hatten jetzt Taufe. Du siehst, jede Bekehrung ist anders. Jede. Es gibt keine Schablone. Entscheidend ist nur, dass Buße getan wird. Aber nicht nach einer Schablone, sondern hier sagt die Bibel ganz nüchtern, tut Buße und bekehrt euch. Das ist Grundlage für Bekehrung. Und dann kommt praktisch die Zeit der Erquickung. Dann kommt die Vergebung der Sünde durch unseren Herrn Jesus. Aber was eine ganz wesentliche Stelle über Buße ist, ist Apostelgeschichte 26, 18 bis 20. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Hier sagt Bibel, Bekehrung, ein Wegwenden, ein rigoroses Wegwenden, eine Abkehr von der Finsternis. Das bekommt man durch geöffnete Augen, wenn man die Heiligkeit Gottes erkennt und seine eigene Verlorenheit. Wenn das Schwert des Geistes durchs Herz geht. Deine Wegwende von der Finsternis hin zum Licht. Und hier steht von der Gewalt des Satans. Und hier steht ein Wort, das heißt Vollmacht. Das heißt, man muss praktisch diese Einwilligungen, die man dem Teufel gegeben hat, rückgängig machen. Indem man einfach sich wegbekehrt, am Teufel nicht mehr dienen will, nicht mehr in der Sünde lebt. Auf das ich Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. In dem Moment kann jemand im Glauben den Herrn annehmen, wenn das vorher geschehen ist. Das ist der entscheidende Punkt, dass es vorher geschieht. Und hier hat es Auswirkungen. Matthäus 3, Vers 8 zeigt einfach was ganz Nüchternes. Bringet nun Frucht, die der Buße würdig ist. Hier steht eine Zeitform. Man könnte auch sagen, so habt nun diese Frucht gebracht und bringt sie weiterhin. Das heißt, Buße hat immer Auswirkungen. Nur Beispiel, wenn ich als Gläubiger Buße tue, ist mir passiert, ich saß in einer Verkündigung von Alexander Seibel, mit dem ich befreundet bin und den ich gut kenne und ich wollte genießen. Ich bin da reingesessen, es war in Kornwestheim und habe mich richtig reingesetzt, habe gesagt, so, Alexander, jetzt erzähl, einfach reingesetzt. Nach ungefähr 10 Minuten saß ich nicht mehr rückwärts, sondern ich bin fast nur noch vorne auf der Kante gesessen. Ich war plötzlich innerlich war ich aufgeschreckt. Äußerlich haben wir vielleicht nichts gemerkt, da saß ich noch entspannter, aber innerlich saß ich auf der Kante. Und zwar, da hat Gott zu mir geredet, tu Buße, du hast 2 Bücher, kirchengeschichtlich, die Bücher sind nicht in Ordnung. Hat mir niemand erzählt, das hat mir der Herr erzählt. Und je mehr der Herr zu dem Herzen geredet hat, mehr bekam ich in Not. Und da ging ein Kampf los. Machst du sie kaputt, die Bücher, oder nicht? Das ist die Frage. Weil dann kam der Lehrer, Einband und so, er kennt es. Und dann ging ich nach Hause. Dann stand ich vorm Regal. Und es ging nicht auf einmal, auf zweimal. Bis die im Dreckeimer war. Aber das Interessante ist, Buße, nachdem ich auf dem Stuhl saß und bereit war, es zu tun, war noch keine richtige Buße, bis es zur Tat kam. Das ist der entscheidende Punkt. Buße, die echt ist, bringt Frucht hervor, eine Änderung. Nehmen wir an, ich habe sündige Gewohnheit oder ich habe etwas, das nicht in Ordnung ist vor Gott, dann, wenn ich Buße tue, dann tue ich es einfach nicht mehr. Das ist Buße, indem ich es nicht mehr tue. Da Jesus sagt zu dieser Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist Zeichen von Buße. Bruch mit der Sünde, das ist der entscheidende Punkt. Ihr könnt es nachlesen beim verlorenen Sohn. Ihr könnt es nachlesen in Hebräer 11, das ist immer das Gleiche. Dieser Glaube wirkt immer Reaktion. Als Abraham glaubte und Buße getan hat, nachdem er wusste, er muss Gott dienen, was hat er getan? Er zog aus. Die waren alle bereit, Konsequenzen einzugehen. Buße und Glaube wirkt immer Reaktion, eine Tat. Hebräer 11, euch durchstudiert, oder auch der verlorene Sohn. Er schlägt sich nicht nur an die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig, oder sagt, ich habe gesündigt, sondern er geht zurück. Er geht an den Punkt zurück, wo er zu sündigen begonnen hat und tut Buße und versucht es in Ordnung zu bringen. Indem er zu seinem Vater zurückgeht, sich demütigt und sagt, mach mich zum Knecht. Das ist Buße. Bereit ist, den Preis zu bezahlen. Und wenn man Buße tut, zum Beispiel wenn es mir leid tut, wenn ich entsprechende, sagen wir, okkulte Bücher oder auch bestimmte Musikdinge, wenn ich die verbrennen muss oder wegwerfen muss, das ist keine Buße, wo man nicht bereit ist, hier zu brechen. Das ist keine Buße. Genauso, wenn man nicht aufhört, das Finanzamt zu betrügen, das ist keine Buße. Versteht? Wo ist hier Buße? Macht doch die Welt auch. Das ist ein Unterschied zwischen gläubig und ungläubig. Der Gläubige ist halt so, dass er nicht betrügt. Das ist der Unterschied. Der Gläubige sündigt nicht mehr willentlich. Er kann auch mitgerissen werden, aber willentlich macht er es nicht mehr. Versteht? Das ist der große Unterschied. Und da wird es ganz bitter teilweise. Ich hab in der Anfangsphase meines Glaubens, ich habe fast nur abwehren müssen. Ah ja, Sitzbezug vom Auto. Brauchen Sie wirklich eine Rechnung? Sie braucht doch keine Rechnung. Wisst ihr, dann sparen Sie die Mehrwertsteuer. Ich sage, nee, ich brauche eine Rechnung. Nicht wegen der Mehrwertsteuer, sondern dass du nicht betrügst. Das haben sie so nicht gesagt. Gell? Aber innerlich habe ich gewusst, du willst betrügen. Du sparst das Geld, dann gibst du mir ein bisschen billiger. Schwarz. Ihr versteht. So ist der Mensch in sich. So ist der Mensch im Herzen. So ist er. Und jetzt kommt der Gläubige zur Buße. Dann bricht er mit den Sünden. Er bricht. Ich hab mir fest vorgenommen, oder ich habe eine Kontrolle, wo ich sehe, ob ich im richtigen Stand bin. Wisst ihr, wie ich wirklich bin? Ich bin genauso, wenn ich zum Beispiel 500 Kilometer weg von zu Hause, mitten in einer Großstadt stehe und niemand sieht mich. So wie ich dann bin, so bin ich. Ist klar. Ich bin nicht so, wie ich in der Versammlung bin. Ich bin so, wie ich dann bin. Wenn ich dann auch nicht sündige, wenn ich dann auch einen klaren Weg gehe, dann bin ich echt. Immer so, wie ich bin, wenn ich allein bin. So ist der Mensch, wenn mich niemand sieht. Und wenn ich Buße getan habe, dann, wenn ich allein bin, dann funktioniert es halt auch, wenn mich niemand mehr sieht, wenn mich niemand zur Rechenschaft zieht. Und das ist der Sinn der Buße, dass das Herz vor Gott steht und der sieht mich alle sehen. Man hat einmal ein Hausmädchen gefragt, wie hast du gemerkt, dass du bekehrt bist? War eine einfältige Antwort. Sie hat gesagt, seither kehre ich unter der Fußmatte. Vorher hatte sie nur angehoben und drunter gekehrt und sagt, seither hebe ich sie auf und kehre runter. Ihr versteht? Wie hat sie es gemerkt? Sie hat Buße getan, sie kehrt jetzt unter der Matte. Oder das Zweite, wo der Chef draußen war, war eine mechanische Werkstatt und die andere hat aufgehört, schlagartig zu arbeiten und eine arbeitet weiter. Sagt sie, Mensch, hör doch auf, der Meister ist doch weg, sagt der Meiner nicht. Meiner ist da. Das ist Buße. Ihr versteht? Bruch mit der Sünde, Veränderung des Herzens, und zwar das echt ist. Und das geht's bei Gott. In Markus 2, Vers 17 sagt die Bibel etwas. Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wisst ihr, Buße hat der nötig, der im Dreck sitzt. Buße ist etwas, das jeder Mensch im Prinzip nötig hat. Hier geht es nicht darum, dass wir noch frömmer werden. Oder Gott ist nicht gekommen, um die Frommen zu retten, sondern er ist genau gekommen, um die zu retten, die im Prinzip es nicht schaffen allein. Und in dem Moment, wie die beginnen, Buße zu tun, in dem Moment, wie die beginnen, an den Herr Jesus zu glauben, schau, Gnade geschenkt Gottes nach der Buße, dann plötzlich werden sie stark. Das ist der große Unterschied. Ich habe die schwächsten Leute gesehen, wie sie plötzlich hinstehen konnten und Widerstand leisten gegen Sünde, wo sie vorher ein Spielball waren. Echte Buße bewirkt eine innere Stärke. Die Bibel sagt, in Grataia. Kratos ist die Haltekraft, die Stabilität. In Grataia, das ist die Selbstbeherrschung. Plötzlich bekomme ich innerlich eine Kraft, die mich in die Lage versetzt, Widerstand zu leisten gegen Sünde. Und das ist der entscheidende Punkt auch von Buße. Das will Gott herbeiführen. Dass die Krankheit der Sünde ausgerottet wird im Herzen, dass sie bekämpft wird. Wir dürfen nie vergessen, die Bibel sagt uns klar, wir wahret Tod in Sünden. Und dieser Virus der Sünde steckt in uns. Und darum sagt die Bibel, Gott ist gekommen, vor allem der Herr Jesus hier im Fleisch, um den Menschen Buße zu predigen. Und zwar den Kranken, den Sündenkranken, auch den sünderkranken Gläubigen, muss man ganz klar sagen. Und der Herr Jesus, er spricht hier eine ganz ernste Warnung. Das ist ein Text, über den habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie jemand predigen hören. Interessant, über das predigt niemand. Lukas 13. Ich lese mal Lukas 13 so ein bisschen schon vorher. Es kamen aber zur selben Zeit etliche herbei, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Hier war also ein römischer Strafakt gegen Pilger gewesen. Der antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünder gewesen seien, weil sie solches erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. Oder jene 18, 6 plus 6 plus 6, interessant von der Zahl her. Jene 18, auf welche der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass sie schuldiger gewesen sind oder seien als alle anderen Leute, die zu Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch alle so umkommen. Das ist der entscheidende Punkt. Die Botschaft sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann geht ihr zugrunde. Das ist die Botschaft, die wir an die Menschheit haben. Ich predige niemand, kommt zu Jesus und hast den Sinn des Lebens. Das ist ein Nebendefekt. Ich hatte mal einen Kollegen, die hat immer Bedenken gehabt, wenn sie gläubig ist, wird sie langweilig. Du musst dich vergucken, was dann passiert. Dann ist das Leben spannender denn je. Aber hier sagt er halt ganz klar, tut Buße, weil ihr sonst umkommt, weil ihr zugrunde geht, menschlich, seelisch, körperlich, geistlich in jeder Beziehung. Und am Schluss das große zugrunde gehen in der Hölle. Das ist die große Botschaft. Letztendlich, die der Herr Jesus den Menschen bringt, tut Buße, dass ihr nicht zugrunde geht. Und dann aber ist hier eine Drohung drin, ist eine ganz klare Drohung. Eine Drohung vom Herrn Jesus, wo er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann müsst ihr rechnen, dass euch so geht. Muss es den Menschen sagen. Wenn ein Mensch Gott widersteht, dann musst du damit rechnen, dass irgendwann die Zorngerichte Gottes in deinem Leben eintreten. Und dann wehe dir. Das ist eine Botschaft, die man den Menschen nicht mehr sagt. Ich habe nur mit Menschen zu tun, sowohl privat wie geschäftlich. Und dort siehst du, was los ist. Dort siehst du, was passiert. Dort siehst du auch, wenn Gott sein Zorngericht auslöst. Ich habe schon erlebt, wie Gott Mutter von zwei kleinen Kindern getötet hat. Die Frau hat es gewagt, in offener Sünde in die Versammlung zu kommen. Obwohl sie verwandt wurde von den Brüdern, sie kam weiterhin, wurde die Frau getötet. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe erlebt, wie Gott genau das getan hat, was im mosaischen Gesetz steht. Da war ein junger Mann, der hat dauernd seine Mutter geschlagen. Die Bibel steht, wenn ein junger Mensch seine Eltern schlägt, dann tötet ihn der Herr. Genau ist passiert. Gott hat ihn getötet. Das Einzige, wo ich bei Kindererziehung sofort stand, innerhalb von einer Sekunde, egal was war, wenn eins der Kinder die Hand erhoben hat gegen mich oder meine Frau. Weil ich wusste, wenn ich hier locker bin, dann gefährde ich das Kind. Weil ich habe selber erlebt, dass Gott wirklich das tut, was er sagt. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Dass Gott die Sünder warnt und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, geht ihr zugrunde. Aber jetzt sagt der Jesus was anderes, im gleichen Buch. Er sagt nicht nur, wehe euch, wenn ihr nicht Buße tut. Er sagt was anderes. In Lukas 15, Vers 7. Also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Vers 10. Also sage ich euch, ich freue vor den Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn ein Mensch beginnt, in sich zu gehen, Buße zu tun, sein Herz am Herr Jesus zu Füßen legt, dann ist Freude im Himmel. Ist etwas Herrliches. Dann ist Freude im Himmel. Haben wir einen Prediger gehört? Der hat den Prediger gesagt, man kennt mich hier nicht. Hat er etwas gesagt, wir haben gelacht, aber es war nicht zum Lachen, sondern es war eine tiefe Wahrheit. Er hat gesagt, wisst ihr, hier kennt man mich nicht, aber im Himmel bin ich bekannt. Genau so ist es. Wenn jemand Buße tut, dann ist er im Himmel bekannt. Dann ist er im Himmel angeschrieben. Im Buch des Lebens. Dann ist er letztendlich nicht nur bekannt, sondern ist Freude im Himmel. Freude bei den Engeln Gottes, dass ein Mensch Buße getan hat. Wenn wir weitergehen, wir sind immer noch beim allgemeinen Teil. In Lukas 16, in diesem großen Kapitel, wo auch der Lazarus und der arme Mann kommt, wo man ja, der reiche Mann und der Lazarus kommt, wo man ja sieht, wie so ein Blick ins Totenreich hineingeht. Dort kommen sie und suchen das Erlebnis. Sie sagen, nein, Vater Abraham, wenn jemand aus den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Sie glauben, wenn ein Erlebnis geschehe, eine Totenauferweckung zum Beispiel, dann würden die Menschen Buße tun. Sie haben nicht Buße getan zur Zeit von Jesus. Sie haben nicht Buße getan zur Zeit der Apostel, sondern, was sagt die Bibel? Er sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Das heißt, das Mittel, um Buße auszulösen, ist das Wort Gottes und nicht das Erlebnis. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes. Das ist das, was gepredigt werden muss, das Wort. Und das ist das, was wir vertrauen dürfen. Wenn das Wort gepredigt wird, werden die Menschen beginnen, Buße zu tun. Wenn sie nicht Buße tun, dann stimmt was nicht. Das ist der allgemeine Teil der Buße. Aber jetzt kommt eben der Teil, der betrifft uns Gläubige, die Buße getan haben, irgendwann in ihrem Leben. Ich habe es auch nicht glauben können, nachdem ich zum Glauben kam. Ich war in der ersten Liebe. Ich war so tief erweckt, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dass ein Gläubiger lau ist oder Sünde begeht. Aber im Laufe der Zeit, als dann die erste Liebe wegging, dann geht auch der Gläubige den Weg allen Fleisches. Dann kommt der Kampf. Wenn der Kampf kommt, dann möchte ich den Gläubigen sehen, der keine Kompromisse eingeht. Aber wenn Gläubige kommen und sagen, ich lebe nur im Sieg, dann sage ich ihm ins Gesicht hinein, du lügst. Weil die Bibel ganz klar sagt, dass es keinen gibt, der nur im Sieg lebt. Die Bibel sagt, wer sagt, dass er nicht mehr sündig ist, ein Lügner. Jeder kämpft. Jeder hat Probleme. Jeder muss schreien, was Paulus schrie. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wehe mir, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Jeder. Diesen Kampf hat jeder. Und aus dem Grund redet Gott auch die Gläubigen in Bezug auf Buße. In 2. Korinther 12, 21 sagt Paulus, wenn ich komme, dass mein Gott mich demütige bei euch und ich trauern müsse über viele, lest einmal, viele, nicht ein paar, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben. Das heißt, es kann passieren, dass ein Gläubiger von Zeit zu Zeit Buße tun muss. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich vor Gott mich zurückziehen muss, um Buße zu tun. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dass man von Zeit zu Zeit vor Gott sein Herz in Ordnung bringt. Dass man Buße tut. So wieder erschrickt vor dem lebendigen Gott. Erschrickt ob seinem eigenen Weg. Wirklich erschrickt ob seiner eigenen Lauheit. Ob seiner eigenen Kompromisshaftigkeit. Es ist nämlich schlimm, wenn der Gläubige nicht Buße tut, dann kommt er dorthin, an dem Punkt, dass die Bibel nennt es Verstockung. Das ist schlimm. Wenn ein Gläubiger verstockt wird. Wenn ihr mal sehen wollt, was Verstockung ist und was Buße ist, dann lest die Geschichte von David. Wo die Bibel uns berichtet von der Sünde dieses großen Gottesmannes, wie er verstockt war. Und erst als Nathan zu ihm redet, wir haben es ja das letzte Mal gesehen, dann geht es durchs Herz und dann kommt Psalm 51. Wenn ihr wissen wollt, wie man Buße tut, dann lest den Psalm 51. Ich habe schon oft den Psalm 51 gelesen. Und habe an der Stelle, wo es heißt, meine Sünde ist immer da vor mir, da habe ich aufgehört zu lesen, habe gesagt, Herr, so geht es mir. Meine Sünde steht vor mir. Ich sehe, hier war ich lau, hier war ich kompromissmäßig, hier konnte ich meinen Mund nicht halten, hier habe ich hinterrum geredet, hier habe ich gegiftet, hier war ich kein Zeugnis. Da man in sich geht vor Gott und sagt, hier bin ich, sei mir frommem Sünder gnädig. Ich habe immer erlebt, wenn ich ehrlich so kam, dann kommen wir zu Vers 9. Dann kommen wir zu diesen Versen, wo es heißt, entsündige mich mit Isop. Das heißt, Isop war das Büschel, das ins Blut getaucht wurde. Reinige mich mit deinem Blut. Ich habe drüber geschrieben, entzündige mich mit dem Blut Jesu. Und dann kommt die Erneuerung des Geistes. Und am Schluss ist genauso wie im Psalm 51, wenn man Buße tut, dann kommt die Freude am Heil zurück. Dann kommt die Freude am Evangelium zurück. Und dann sagt der David von allein, ich will die Sünder deine Wege lehren. Dann wird man missionarisch. Kann man gar nicht verhindern. Und zwar nüchtern missionarisch. War für mich immer ein Alarmsignal, wenn ich nie missionarisch war. Vielleicht brauche ich Psalm 51. Vielleicht brauche ich Buße. Vielleicht sind versteckte Sünde. William Busch hat immer gesagt, die Welt begeht die schwarzen Sünde, die sieht man. Aber die Gläubigen begehen die weißen Sünden. Die sind noch fromm verpackt, die siehst du gar nicht. So raffiniert ist es manchmal. Kleine Stichelei, kleine Ehrsucht, kleiner Egoismus und trotzdem Sünde. Und zwar hier schon ein ganz entscheidender Punkt in Offenbarung 3, Vers 3. Hier sind ein paar Punkte, die ich rausgreifen möchte. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und zwar, er sagt hier, überleg dir mal, wie kamst du zum Glauben? Wie hast du empfangen? Und er redet hier zum Menschen, er sagt, du lebst, du hast den Namen, dass du ein lebendiger Gläubiger bist, aber werde wach und stärke das Übrige, das da sterben will. Hier ist ein Gläubiger, bei dem innerlich geistiges Leben langsam abwärts geht. Hier ist ein Sterbeprozess, wo ein Gläubiger abbaut, systematisch. Und was sagt Gott hier? Tu Buße praktisch. Denke daran, wie du empfangen hast und gehört hast, bewahre es und tue Buße. Ist immer das Gleiche. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Die Stelle steht nicht auf dem Zettel, aber sie ist wichtig. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus aufgenommen habt, so wandelt in ihm. Wie haben wir ihn aufgenommen? Tut Buße und glaubt. Durch Buße und Glaube. Und genau das Gleiche muss ich tun, wenn ich merke, dass im Herzen was nicht mehr stimmt. Wenn ich merke, dass abwärts geht. Wenn ich merke, dass die Frische weggeht. Wenn ich merke, dass die stille Zeit keine Rolle mehr spielt. Wenn ich merke, dass Bibellesen mühsam wird. Wenn ich merke, dass ich kein Zeugnis mehr sein will. Wenn ich merke, dass ich die Welt lieb gewinne. Dann ist Zeit für Buße. Dann muss ich selber tun wie bei Bekehrung. Nicht, dass ich mich neu bekehren könnte. Aus meiner Sicht kann man sich nur einmal richtig bekehren, entweder richtig oder gar nicht. Aber es ist dasselbe, was im Herzen sich abspielt. Man richtet sich neu auf Gott aus. Man geht in sich. Man zerbricht innerlich. Gibt Gott Recht. Sieht seine Heiligkeit. Sieht sein eigenes zu kurz kommen. Und da gehen wir zum Thron Gottes, wo der hohe Priester steht mit dem kostbaren und teuren Blut. Lässt sich reinigen durch Jesu Blut und beginnt neu. Geschwister, wenn einmal ein Gläubiger sagt, dass er das nicht mehr nötig hat, dann frage ich mich ernstlich, ob er wirklich echt ist. Ich kenne keinen Gläubiger, der das nicht nötig hat. Das hatte der Paulus nötig, das haben wir nötig. In Offenbarung 2, Vers 16 sagt der Herr, also ich stehe immerhin der Herr Jesus, er sagt hier, tut Buße, sonst komme ich bald über dich und werde mit dir, mit ihnen Krieg führen, mit dem Schwert meines Mundes. Er redet hier zu Menschen, die Unzucht trieben, das heißt, die haben sich vermischt. Und das ist wohl die Sünde der Endzeit, die Vermischung. Wenn ihr wissen wollt, was Vermischung ist, lest 2. Korinther 6, Abvers 14. Dort steht es geschrieben. Das ist Vermischung. Zum Beispiel, Gott will nicht, dass Gläubige und Ungläubige zusammen evangelisieren. Das ist der Grund, warum wir nicht in der Allianz sind. Sei mal ganz offen, das ist mal ein ganz einfacher Grund. 2. Korinther 6, Vers 14 verbietet es. 2. Korinther 6, Vers 14 verbietet mir praktisch als Gläubiger, mit Menschen, die Götzendiener sind, zusammenzuarbeiten. Hier hat es bestimmte Kriterien der Zusammenarbeit. Wenn ich mich hier schuldig mache, dann vermische ich mich. Und dann passiert letztendlich Folgendes, was hier in der Offenbarung 2 und 3 passiert. Dann versündige ich mich, habe ich nötig, Buße zu tun. Und Buße tun heißt Abbruch, Reinigung, Ausrichtung meines Herzens wieder nach Gott. Das heißt, einfach in Ordnung bringen. Offenbarung 2, 21. Ich will ihr Zeit geben, Buße zu tun. Aber sie will nicht. Das heißt, Gott ist bereit, und das ist das Große. Er ist bereit, mir Zeit zu lassen, auch als Gläubiger, dass ich Buße tun kann. Und wie fängt es an in Sendschreiben? Man nennt die Sendschreiben auch das Tor der Buße. Man versteht die Offenbarung nur, wenn man durch Kapitel 2 und 3 mit Buße hindurchgegangen ist, durch dieses Tor der Buße, da man sein Herz hat reinigen lassen.
Dort heißt es, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Und was heißt Buße tun? Und tue die ersten Werke. Das heißt, geh hin und handle wieder wie am Anfang, als du gläubig wurdest. Das will Gott. Das ist die Buße bei Gläubigen, wenn die Lauheit kommt. Es gibt bloß ein Mittel. Wenn zu mir ein Gläubiger kommt und sagt, weißt du, ich werde immer weltlicher, immer lauer. Was soll ich dem erzählen? Ich sage zu ihm das Gleiche, was die Bibel sagt. Ich sage, ist okay, wenn du es zugibst, ist ja gut. Du weißt schon, was du zu tun hast. Tu Buße. Ich sage zu dem Mitte, du Armer, ich sage, hör auf. Schmeiß die Zigarette weg. Aber ein bisschen schnell. Wirf die Schallplatte raus. Ich habe meinen Bruder kann der schon im ersten Stock Fenster auf Fernseher raus. Ich weiß, dass er implodiert, dass das gefährlich ist. Gell? Aber Buße. Buße heißt handeln. Da, wo die Falle für mich persönlich ist. Muss nicht jeder das Gleiche tun, aber da, wo die Falle für mich persönlich ist, muss ich Buße tun. Und Buße heißt, tu die Werke, handle. Ich habe heute Buße tun müssen. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen dem Thema. Ich habe in letzter Zeit ein paar Dinge einfach mir geleistet. Es war eine Kleinigkeit, rechtlich. War nichts Schlimmes. Aber ich habe keine Ruhe mehr drüber gehabt. Ich habe dann untertags plötzlich, und ich zahle dann die Telefongespräche im Geschäft, dass man es richtig versteht, ich habe dann plötzlich angerufen und habe ein paar Sachen abklären müssen. Ist das in Ordnung, was ich hier mache, sagt die Frau. Im Prinzip ja, aber trotzdem nicht. Ja, was muss ich tun, dass in Ordnung ist? Das ist Buße. Was muss ich tun, dass in Ordnung ist? Ja gut, okay, wenn schon mal einer fragt, dann soll es in Ordnung sein. So war die Antwort in der Regel. Ich habe bei 3-4 Stellen angerufen. Gell? Und da hast du plötzlich gemerkt, ja, wenn schon mal einer fragt, das war ganz was Neues, dass einer fragt. Das hast du gemerkt. Aber Buße heißt immer handeln. Man tut etwas. Man geht aus seiner Sünde raus. Und ich habe teilweise sogar auch Meinung bekommen, oder zumindest bin ich darauf hingewiesen worden. Ich habe früher gesagt, weißt du nicht, dass das Gericht Gottes dich zur Buße leitet? So denkt vor allem der frisch bekehrte, feurige Gläubige. Er sieht das Zorngericht und sagt, oh, wie gefährlich, tu Buße. Ist zwar richtig. Aber jetzt sagt Römer 2, Vers 4 etwas anderes. Es sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Zur Buße leitet mich die Güte Gottes. Das heißt, dass ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Dass Gott, wenn ich Buße tue, wenn ich komme und Buße tue, dass Gott sich darüber freut und dass er mir hilft. Ist doch herrlich. Dass wenn ich Buße tue, dass ich nicht nur eine drüber bekomme, das machen die Menschen, die machen das so. Sondern, dass wenn ich zum Vater im Himmel komme, dass dann neben dem Thron Gottes ein Hohepriester steht, der ohne Sünde versucht worden ist, wie jeder von uns, der mich in letzter Konsequenz versteht, der Herr Jesus. Und wegen dieser Güte Gottes, die sich einem hohepriesterlichen Amt ausdrückt, kann ich kommen und wirklich Buße tun. Das heißt, ich weiß, hier wartet jemand, der es gut mit mir meint. Das ist der Grund für Buße. In 2. Petrus 3, Vers 9 sagt die Bibel nochmal ganz nüchtern, wie Gott es sieht. Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Er meint hier nicht die Ungläubigen, er sagt gegen uns. Da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jedermann. Gott will Raum zur Buße geben. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es ist, wenn man keinen Raum mehr zur Buße hat, dann studiert Esau. Er hat sein Erstgeburtsrecht verachtet. Er hat es verkauft um ein Linsengericht und Gott hat die Entscheidung akzeptiert und gab ihm keine Buße mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen am Schluss nochmal drauf, wir sind gar gleich so weit, wo es einfach ganz nüchtern heißt, es gibt auch ein zu spät, um Buße zu tun. Es gibt ein zu spät für Ungläubige, um Buße zu tun, aber es gibt auch Bereiche, wo Gott vom Gläubigen die Buße nicht mehr will. Ich hatte einen Punkt bei mir persönlich, wo ich Buße tun sollte und ich wollte nicht. Dann ging der Herr hin und hat einfach den Druck weggenommen an der Stelle. Ich habe am Schluss den Herrn angebettelt und habe gesagt, lass mich doch hier Buße tun. Er sagte, nein, zu spät. Du hast es kaputt gemacht. Der Herr wollte nichts mehr von mir an dem Punkt. Und dann kam bei mir die große Reue. Und ich habe in den langen Jahren des Gläubigseins kaum etwas so schrecklich empfunden, wie den Zustand, wo ich plötzlich Buße tun wollte und Gott hat gesagt, nee. Wo Gott wirklich gesagt hat, nein, ich will nicht mehr, dass du Buße. Nein, nicht mehr, keine Buße mehr. Weißt du, man denkt ja manchmal, wie Gott sich freut, dass ich jetzt Buße tue, dass ich endlich komme. Aber es gibt da einen Punkt, wo Gott sagt, nein, zu spät, nicht mehr. Nicht mehr. Das ist schlimm. Hier sieht man als Gläubiger, dass man nicht spielen darf mit der Buße. Habe ich gelernt an dem Punkt, dass man nicht spielen darf. Wenn es gilt, wehe mir, wenn Gott Nein sagt. Gut, das war jetzt ein Punkt, wo, ich sage es mal aus heutiger Sicht, nicht allzu viel passiert ist. Aber ich denke mit der Entsetze dran, an dem einen Punkt. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn was Gefährliches gewesen wäre. Aber mir hat es genug geschlaucht, längere Zeit. Weil Gott wollte keine Buße. Es kann man ganz klar Nein von Seite Gottes, keine Buße. Schlimm. Wenn ihr das einmal ganz studieren wollt, ein Beispiel für Buße, lest Jakobus 4. Vielleicht schon von Vers 1 bis Vers 10. Das, den ganzen Abschnitt. Zuerst behandelt er die Fleischlichkeit und sagt, die Gläubigen reizen sich, die Gläubigen streiten, sind eifersüchtig und sie kriegen nicht und sind begehrlich, möchten einfach etwas haben, sind hier missgünstig. Und dann sagt er letztendlich, das Problem ist, ihr seid Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Das heißt, ihr spielt mit Gott. Ihr tut nicht Buße, sondern seid lau. Ihr seid Freunde dieser Welt, darum seid ihr Feinde Gottes. Der Heilige Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen. Er ist eifersüchtig euch gegenüber. Aber die Gnade ist größer. Wenn jemand Buße tun will, ist die Gnade größer als die Sünde. Das ist eine ungeheure Botschaft auf dem Römerbrief. Wenn jemand wirklich Buße tun will, ist die Gnade größer. Das heißt, Gott gibt immer Gnade, wenn ich mitgehe. Jetzt sagt er, aber den Hoffärtigen widersteht er, den Demütigen gibt er Gnade. Hiob, Demütigung. Das heißt, so unterwerfet euch nun Gott. Jetzt erklärt er, sagt, widerstehe dem Teufel. Das heißt, man geht der Sünde aus dem Weg. Und man naht sich Gott. Reinige die Hände, ihr Sünder, macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seht. Fühlt euer Elend, trauert heult. Und dann erklärt er das Ganze und sagt, wenn du wirklich Buße tust, hier sieht man, wie man es tut, erhöht dich der Herr. Dann holt er dich raus, egal wo du steckst. Egal wo du steckst. Ich habe etwas gelernt, egal was ich mich verrannt hatte, und ich habe mich oft verrannt. Wisst ihr, ich bin kein kühler Kopf. Ich habe schon oft bedauert, dass ich kein kühler Kopf bin. Ich bin emotional. Die emotionale Menschen sind besonders gefährdet, dass sie in was hineingeraten, auch geistlich. Und ich steckte schon in der größten Schwierigkeit bis zum Hals, aber wirklich in der größten Schwierigkeit. Menschlich, geistlich, geschäftlich, in jeder Beziehung. Oft durch meine eigene Schuld. Aber ich kann eins bezeugen, wenn ich Buße getan hatte, sobald ich begann, Buße zu tun, in mich zu gehen, nicht zu hadern gegen Gott, sondern zu hadern mit mir, dann hat mich der Herr jedes Mal herausgeholt, jedes Mal. Das ist die große Gnade Gottes. Wenn ein Sünder Buße tut, aber wenn ein Gläubiger Buße tut, dann hilft der Herr. Das ist eigentlich der Garant, dass Gott hilft. In 2. Korinther 7, Vers 9, da wird es erklärt, ich freue mich nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, wohl aber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn gottgemäß seid ihr betrübt worden, sodass ihr in keiner Weise von uns Schaden genommen habt. Denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Das heißt, in dem Moment, wenn die Buße kommt und wenn Gott mich in Trübsal führt und ich hier wirklich in mich gehe und Buße tue, dann kommt die göttliche Hilfe. Dann werde ich keinerlei Schaden nehmen. Dann holt mich der Herr heraus, egal wo ich stecke. Das ist ein entscheidender Punkt. Egal wo ich stecke, wenn ich bereit bin, Buße zu tun, guck dir mal David an. Guck dir mal Abraham an. Was ist denn den Männern passiert? Was haben sie getan? Buße. Wie hat sie der Herr in Herrlichkeit herausgeholt? Bloß, wenn man keine Buße tut, passiert halt auch nichts. Auch bei uns Gläubigen passiert dann nichts. Das ist das Drama. Und hier gibt es noch eine Sorte von Menschen, und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Steht im 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu tragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Und hier lehrt die Bibel etwas. Ein Gläubiger kann nicht besessen sein von der Schrift, in dem Sinn, wie ein Ungläubiger besessen sein kann. Das heißt, dass ein Teufel das Zentrum des Menschen ausschaltet, dass er willenlos ist. Aber ein Mensch kann unter Finsternis Einfluss sein, dass der Teufel ihn so umgarnt, dass er wie eine Marionette ist. Das ist eine andere Art der Einflussnahme. Ist genau, ist auch schlimm genug vom Teuflischen her. Er sagt die Bibel, aus so einer Verstrickung kommt ein Mensch nur heraus, auch ein Gläubiger, wenn er Buße tut. Wenn er zur Vollerkenntnis seines Zustandes kommt und dann Buße tut. Dann kommt er heraus, das ist der einzige Weg. Wisst ihr, wenn ihr mit jemandem redet und ihn darauf hinweist und sagt, du kommst nur raus, wenn du in dich gehst, wenn du Buße tust und er will das nicht, muss ich sagen, Entschuldigung. Dann ist mein Latein am Ende, dann habe ich keine Botschaft mehr für dich. Ich kann nur noch für dich beten, dass der Herr dir Gnade gibt, aber Entschuldigung, ich habe dir dann nichts mehr zu sagen. Wenn jemand nicht Buße tun will, habe ich auch keine Botschaft mehr. Ich habe auch mir keine Botschaft, wenn ich nicht Buße tun will. Hebräer 6, Vers 4 bis 8. Und das einmal in Ruhe durchstudiert. Egal wie man es sieht, wisst ihr, es gibt ein zu spät in Bezug auf Buße. Es gibt auch für Gläubige ein zu spät. Lass es in Ruhe. Wenn ein Gläubiger beginnt zu spielen mit der Gnade, wenn ein Gläubiger beginnt zu spielen mit dem Heil, dann wird es schwierig. Es gibt den gefürchteten Point of No Return, wo es aus ist. Wenn ihr ganz nüchtern mal sehen wollt, wie sowas aussieht, dann lest Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Wo Gott ihnen nochmal die Gelegenheit gibt, er lässt sie fragen, habt ihr jetzt gelogen oder habt ihr nicht gelogen? Wenn sie Buße getan hätten, wäre nichts passiert. Es gibt auch für uns Gläubige ein zu spät. Die Bibel jetzt ganz nüchtern. Vor allem die Gläubige der Endzeit, Laodicea. Diese, ich sag's mal, hochmütigen Endzeitchristen, die alles haben und doch nichts haben. Denn das entscheidende fehlt, nämlich Buße und Glaube, von denen sagt die Bibel in Offenbarung 3, Vers 19, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tu Buße. Das ist der entscheidende Punkt. Ich fürchte etwas. Ich fürchte es, dass Gott von mir mal keine Buße mehr wollte. Im Römerbrief steht in Kapitel 1, dass Gott jemand dahin gibt. Er redet nicht mehr zu ihm. Er sagt nicht mehr, tu Buße. Er straft ihn nicht mehr. Das Ende. Ist der Abfall. Ist der Untergang. Wenn ich etwas fürchte, na das, was Bibel in Hebräer 6 und Hebräer 10 schreibt. Und aus dem Grund sagt der Herr Jesus, als Botschaft für die Endzeitgemeinde. Ich habe eine Botschaft an euch. Tut Buße. Es paart es mit etwas, indem er plötzlich sagt, seid fleißig. Wisst ihr, wir sind fleißig, unsere Steuererklärung zu machen. Wir sind fleißig, unser Auto zu waschen. Wir sind fleißig, den Garten umzugraben. Wir sind fleißig, den Urlaub zu buchen. Sind wir überall unendlich fleißig. Also die Bibel sagt, es gibt einen Punkt, wo ich absolut fleißig sein soll, wenn es darum gilt, Buße zu tun. Wisst ihr warum? Da geht es um Kopf und Kragen. Lass mich mal diesen Ausdruck benutzen, diesen altdeutschen, etwas unschönen Ausdruck. Da geht es um alles. Da geht es um Sein oder Nichtsein. Und dann muss ich beginnen, fleißig zu sein und Buße zu tun. Das ist das gottgegebene, heilige Mittel, um das Ziel zu erreichen. Es ist das gottgegebene Mittel, um hier Gott im Säge zu dienen. Wahrhaftige Buße. Jetzt versteht er, warum der Petrus diesen Leuten in der Apostelgeschichte nur eines predigt. Tut Buße. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich jemals überzeugt war, was die heutige Christenheit nötig hat, wir haben bloß eines nötig.
Buße. Uns fehlt gar nichts als Buße. Ich möchte nochmals beten. Der Jesus, ich danke dir, dass dein Wort so klar ist und ich bin selber erschüttert, wie sehr wir dir, wie sehr auch ich oft dir aus der Schule laufe. Und ich habe nur eine Bitte, gib uns Gnade, Buße zu tun. Gib uns Gnade, fleißig zu sein und unsere Herzen vor dir und dadurch auch vom Vater im Himmel zu bereiten, auf dass du mit uns alle zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.
Wir das Gehörte noch beschließen mit dem Lied Nummer 51, Gehe nicht vorbei, o Heiland. Nummer 51. Das ist jetzt zufällig die nächste Nummer.
Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Dem Thron der Gnade, wo von meinem Schmerz sieh mich tief in Buße, tröste doch mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Nur zu dir steht mein Verlangen, fest der Ewigkeit. Bei dir bin ich armer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnade zeigest, gehe nicht vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünder bringst du heil. Sei der Friede meines Herzens, wert mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Da du andern Gnade zeigest, gehe nicht vorbei.
Ja, das Wunderbare ist, dass er, der Heiland, diesen Schrei dieses Herzens hört, dass er ja darauf seine Ohren richtet und dass er, ja, ich denke, auch nichts Gerneres hört, als wenn ein Sünder zur Buße kommt und ihn anruft und ihn bittet, ihm zu vergeben. Dann bleibt er stehen, so wie bei Zachäus. Ich darf noch darauf hinweisen, es sind ist auch die Möglichkeit, Kassetten mitzunehmen oder Kassetten zu bestellen. Die werden dann das nächste Mal mitgebracht und kann man dann mitnehmen. Dann möchte ich auch nochmal auf diesen Termin, den nächsten Termin heute in 3 Wochen, hinweisen auf den 26. Mai, wo wir uns hier wieder zur gleichen Zeit treffen. Ja, sei dem Herrn befohlen bis zum Wiedersehen.